Die Newsseiten der Nachrichtenportale sind voll von Meldungen zum Mangel an Fachkräften in Deutschland. Die Babyboomer-Generation tritt in den Ruhestand, hinterlässt unbesetzte Positionen, während qualifizierte Fachkräfte eine seltene Ressource sind. Der demografische Wandel in Deutschland hat die Unternehmen im Würgegriff. Dabei liegen die einfachsten Lösungen oft im Unternehmen selbst. Aber wie können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Anforderungen der Zukunft fit machen? Welche neuen Schulungskonzepte sind notwendig, um zeitgemäßes Lernen zu ermöglichen? Welche Herausforderungen warten in Zukunft auf die Personalabteilung? Und welche Verantwortung tragen eigentlich die Führungskräfte in diesem Prozess? Diese Fragen klären jetzt Silke Rüdiger und Elisabeth Waldrich, beide Expertinnen für People- und Change-Themen bei Horvath, im brandneuen Horvath Talk. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi Silke.
Hallo Elisabeth.
In den letzten Jahren haben wir viel über die Notwendigkeit von Up- und Reskilling gehört und gelesen. Und Studien zeigen auch eindeutig auf, dass Unternehmen eigentlich jetzt aktiv werden müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und ich nehme da mal das aktuelle Thema KI raus. Da habe ich eine Umfrage von Randstad aus dem vergangenen Jahr, die gezeigt hat, dass nur 8% der Unternehmen dazu aktuell Weiterbildung anbieten, obwohl sich 21% der Mitarbeitenden hierzu Schulungen wünschen. Ich habe den Eindruck, dass die Notwendigkeit bei vielen immer noch nicht angekommen ist. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, so langsam tut sich was. Wir beobachten ja gerade, wie der Fachkräftemangel mittlerweile überall an der Tagesordnung ist. Allein in der IT gab es in 2022, ich glaube, 137.000 nicht besetzte Stellen. Hinzu kommt der demografische Wandel, die mögliche Rente mit 63. Das sind ja alles Faktoren, die dazu führen, dass sehr viele erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden. Gleichzeitig, wenn du auf den Recruiting-Markt schaust, der ist leergefegt und die Unternehmen finden einfach gar keine passenden Kandidaten mehr.
Und dazu kommt dann noch die sogenannte digitale Transformation, die ja dann auch dazu führt, dass sich die Jobprofile massiv ändern. Wenn ich also als Unternehmen keine Fachkräfte finde, dann bleibt mir doch eigentlich nur die Möglichkeit, die bestehende Mannschaft entsprechend zu befähigen.
Ja, genau, sehe ich auch so. Und der Bedarf für ein Upskilling, also die Entwicklung neuer Kompetenzen, ist ja auf jeden Fall da. Aber auch das Thema Reskilling, also die Umschulung aufgrund des Wegfalls von Jobprofilen und Tätigkeiten, wird weiterhin zunehmen.
Das heißt ja eigentlich, dass für die Unternehmen kein Weg dran vorbeigeht, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst gezielt und auch effizient dann zu befähigen.
So sehe ich das auf jeden Fall, genau. Aber wenn wir jetzt schauen, Up- und Reskilling, wenn man das so hört, dann fragen sich sicherlich einige, was ist denn überhaupt neu daran? Oder ist es jetzt einfach nur ein fancy neues Wort für Weiterbildung und Umschulung? Und das gibt es ja schon immer. Was müssen Unternehmen und insbesondere ja auch die Personalentwicklung denn nun eigentlich anders angehen?
Ja, das stimmt. Ein neues Thema ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, die entscheidende Veränderung ist, dass wir aktuell einfach sehr viele Transformationen gleichzeitig haben und das können wir mit punktuellen Weiterbildungen einfach nicht mehr auffangen. Und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Das wird sich einfach nicht mehr verändern. Und das heißt für mich eigentlich, dass die herkömmliche Vorstellung von Weiterbildung und auch von Umschulung nicht mehr ausreicht, um diesen Wandel entsprechend zu bewältigen. Meiner Meinung nach müssen wir wirklich gucken, dass wir kontinuierlich lernen und auch die Lernprozesse besser in den Arbeitsalltag integrieren.
Ja, das Thema kontinuierliches Lernen ist ja auch nicht neu. Das ist ja auch ein Thema, wo wir uns schon seit Jahren mit beschäftigen. Und wenn ich schaue, viele Unternehmen haben in den letzten Jahren sogenannte Lernmanagementsysteme, Learning Experience Plattformen angeschafft und auch sehr viel Geld in fertigen Lerncontent investiert. Wenn ich mir das durchschnittliche Weiterbildungsbudget anschaue, im Jahr 2022 lag das, glaube ich, bei 1.700 €, was ja wirklich nicht wenig ist. Irgendwie war dann doch die Enttäuschung groß, dass das Angebot einfach nicht angenommen wurde, wie man das erwartet hat. Aus meiner Sicht reicht es einfach nicht, jetzt mal beispielsweise 1.000 E-Learnings bereitzustellen und zu glauben, jetzt entwickeln sich die Mitarbeitenden einfach mal schön selber weiter.
Ja, die Angebote sind dann ja häufig einfach nicht maßgeschneidert, sondern eben von der Stange. Und das bedeutet gleichzeitig, dass sie eben auch nicht an den spezifischen Bedürfnissen und an den Anforderungen der Zielgruppe sich orientieren. Und da ist das Schlüsselwort dann Relevanz. Das heißt, eigentlich ist es ja entscheidend, dass die Lerninhalte auch immer im Kontext zur jeweiligen Tätigkeit stehen. Weil Workplace Learning bedeutet halt nicht nur, dass man sich während der Arbeitszeit dann in E-Learning anschaut, sondern es sollte einfach wirklich auch einen direkten Bezug zur täglichen Arbeit haben, um dann wirklich auch einen wirklichen Nutzen bringen zu können. Aus meiner Sicht ist da dann eigentlich auch schon die nächste Herausforderung, nämlich dass viele Mitarbeitende möglicherweise dann Schwierigkeiten haben, das Gelernte dann auch wirklich in den Arbeitsalltag zu integrieren und dann einen Transfer hinzubekommen.
Ja. Da bin ich völlig bei dir und aus meiner Sicht kommt hier jetzt dann auch die Führungskraft ins Spiel. Die spielt nämlich wirklich eine entscheidende Rolle. Die muss sicherstellen, dass ihre Teams, dass ihre Mitarbeitenden das neue Wissen nicht nur erwerben, sondern auch aktiv anwenden können und dürfen. Die Führungskräfte, die müssen den Transfer fördern, indem sie Möglichkeiten für praktische Anwendungen schaffen. Das können Lerncommunities sein, das können Lunch- und Learn-Formate sein. Einfach alles, wo Mitarbeitende kontinuierlich lernen, am Arbeitsplatz lernen, in den Austausch gehen, bestimmte Themen miteinander gemeinsam erarbeiten und darüber dann in ihrem Lernprozess voranschreiten.
Die Punkte, die du nennst, das heißt für mich eigentlich auch, dass die Führungskraft unbedingt dafür sorgen sollte, auch diese Lernräume und die Lernmöglichkeiten zu schaffen. Ich erlebe das oft, wenn ich mal nachfrage in Unternehmen, wie es denn bei denen überhaupt mit Weiterbildung aussieht, dann höre ich oft den Satz, dafür habe ich keine Zeit oder dafür haben wir keine Zeit. Und mein Eindruck ist, dass das Thema sehr gerne depriorisiert wird, weil dann eben operative Prozesse, jetzt beispielsweise die Anzahl der Tickets, die von einer Abteilung XY täglich abgearbeitet werden, die werden dann als dringender und als wichtiger betrachtet. Vielleicht ist auch noch ein Grund, dass das Thema Kompetenzentwicklung für viele dann doch noch ein bisschen zu abstrakt ist und auch nicht so ganz gut greifbar.
Ja, das mag sein, dass es auf der einen Seite abstrakt und nicht gut greifbar ist. Ich glaube, es sind auch manchmal einfach Themen, die von vielen nicht für relevant angesehen werden. Ich denke da jetzt beispielsweise an das Thema Resilienz. Das ist ja eine der Zukunftskompetenzen. Da rollen viele dann auch mal mit den Augen, wenn man sagt, man nimmt an so einem Resilienztraining teil und das verbinden viele dann auch, ja, jetzt wird da die Yogamatte ausgerollt und jetzt machen wir Atemübungen. Und das zahlt ja nicht direkt sichtbar auf das operative Geschäft ein. Das ist was anderes, wie wenn ich eine fachliche Schulung mache. Und dass diese nicht fachlichen Kompetenzen aber viel stärker zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden beitragen, dass die zur Mitarbeiterbindung beitragen, das wird halt von vielen nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler.
Genau, also diese nicht fachlichen Schulungen, die können dann ja möglicherweise auch zu weniger Kündigung führen, also weniger Fluktuation, mehr Stabilität im Team. Und den Mitarbeitenden dann deutlich zu machen und auch zu zeigen, dass es wichtig ist, sich die Zeit überhaupt zu nehmen für diese nicht fachlichen Themen, das ist dann auch wieder Aufgabe der Führungskraft. Und wir haben kürzlich ein Gespräch geführt mit Michaela Hettinger von SMA Solar Technologies und die sagt ungefähr dasselbe. Sie sagt, bei SMA geht es nicht nur darum, dass die Führungskräfte dann nur als Vorbilder und Motivatoren dienen, sondern eben auch darum, die individuellen Stärken ihrer Mitarbeitenden zu identifizieren und zu fördern. Und dafür, das betont sie auch, muss die Führungskraft die hierzu notwendigen Fähigkeiten sich aneignen und auch immer wieder ergänzen und immer wieder auffrischen. Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Also aus meiner Sicht bedeutet das aber auch, dass wir das Thema Personalentwicklung viel strategischer aufhängen müssen, um wirklich effizient zu befähigen. Es ist entscheidend, dass die Personalentwicklung ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist und dort verankert wird. Und das erfordert aus meiner Sicht wirklich auch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Personalentwicklung, den Vorständen und den Führungskräften, um sicherzustellen, dass die Weiterbildungsinvestitionen des Unternehmens auch wirklich auf die strategischen Ziele einzahlen. Bisher war es ja gerade so zwischen Fachbereichen und Personalentwicklung immer so ein bisschen, ja, eher so ein Kampf und nicht so das Miteinander. Das wird sicherlich noch spannend werden.
Die Vorstände müssen also die Bedeutung dann von kontinuierlicher Weiterentwicklung auch erkennen und entsprechende Ressourcen bereitstellen. Und die Führungskräfte müssen gleichzeitig die Strategien und Programme zur Personalentwicklung aktiv unterstützen und dann auch in ihre Führungspraxis integrieren, damit sie wirklich auch eine nachhaltige Entwicklungskultur im Unternehmen etablieren können. Und da fragen sich jetzt wahrscheinlich einige, wie lässt sich das denn dann in der Praxis konkret umsetzen? Und da hast du ein Beispiel mitgebracht, Silke. Magst du das mal kurz skizzieren?
Ja, genau. Also am Anfang steht bei uns eigentlich immer die Bedarfsanalyse. Und ich habe dazu ein Projektbeispiel rausgegriffen, da ging es um die Reorganisation des Finanzbereichs von einer funktionalen hin auf eine rollenbasierte Finanzorganisation. Und wir haben uns da zunächst sehr genau angeschaut, welche Kompetenzen brauchen die neuen Rollen denn und auch welche Kompetenzen sind künftig relevant für diese Rollen. Und wir nutzen dazu auf der einen Seite unser CFO-Kompetenzmodell und passen das natürlich auch immer unternehmensspezifisch an.
Ah, da gibt es auch mittlerweile auch ganz coole KI-basierte Tools, die sehr gute Prognosen über künftige Jobprofile und auch über Zukunftskompetenzen erstellen, oder?
Ja, genau. Das ist ein Trend, der wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen. Die sind eine gute Ergänzung und kann man dann auch in dieser Kompetenzanalyse sehr gut nutzen. Wichtig ist trotzdem, diese dann immer auch nochmal mit der Unternehmensstrategie abzugleichen und auf der Basis dann pro Rolle ein Sollprofil zu erstellen. Leider werden hier oft immer nur die fachlichen Kompetenzen betrachtet. Dabei sind gerade die überfachlichen Kompetenzen in Zukunft viel entscheidender. Also neben persönlichen, sozialen oder methodischen Kompetenzen sind das vor allem die digitalen. Wir sprachen ja eingangs bereits über das Thema künstliche Intelligenz. Und wir haben dann mithilfe von Interviews und Selbsteinschätzungen die Ist-Kompetenzen bei den Mitarbeitenden erhoben und diese dann mit dem Sollprofil abgeglichen. Auf Basis der identifizierten Bedarfe haben wir dann rollenspezifische Lernpfade entwickelt und dann wirklich eine unternehmensinterne Finance Academy aufgebaut. Die beinhaltet auf der einen Seite formale Trainings, aber auch sehr informelle, arbeitsplatznahe Lernformate. Und das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, weil ich damit viel dynamischer und flexibler auf neue Anforderungen reagieren kann. Das sind beispielsweise Lerncommunities, die wir aufbauen. Das kann ein Lunch- und Learn-Format sein. Also einfach der Ansatz, Wissen im Unternehmen zu teilen, gemeinsam an Themen zu arbeiten und darüber sozusagen in einen kontinuierlichen Lernprozess zu kommen und einen Schritt in Richtung eine lernende Organisation zu gehen.
Oh, spannend. Und wenn du noch mal so auf das Projekt zurückblickst, was waren da aus deiner Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren?
Ich glaube, zum einen ist das wirklich die Ausrichtung auf den ganz konkreten Bedarf der Mitarbeiter und Mitarbeitenden mit dem Fokus auf wirklich künftig relevante Kompetenzen. Auf der anderen Seite hatten wir eine wirklich starke Rückendeckung durch den CFO, der das Thema auch vorangetrieben hat. Ja, die aktive Einbindung der Führungskräfte, das ist natürlich immer besonders wichtig. Die müssen den Mitarbeitenden Orientierung geben auf der anderen Seite. Die müssen ihnen den Rücken stärken, die müssen sie anleiten, die müssen sie fördern und ja, gerade auch den Transfer innerhalb des Unternehmens fördern. Das haben wir beispielsweise durch den Aufbau einer internen Finance-Community gemacht, wo man sich jetzt gemeinsam zu verschiedenen Austauschformaten trifft und das Wissen untereinander teilt. Aber ich sehe halt schon, dass das auch einen längeren Atem braucht. Also man sollte diesen Prozess nicht unterschätzen. Das ist auch ein Mindset-Change und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Dessen muss man sich bewusst sein.
Heißt, da muss man auch Zeit geben.
Da muss man Zeit geben und ja, den Veränderungsprozess auch begleiten. Und ich glaube, auch die Führungskräfte in ihrer Rolle befähigen und bestärken, damit sie jetzt weg sind, du hast es vorhin gesagt, von dem reinen, ich brauche nur Management-Know-how, sondern das muss einfach auch bei den Führungskräften ankommen, dass sie die Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung unterstützen müssen. Ja, jetzt haben wir ganz viele Aspekte diskutiert. Was sind denn nun unsere wichtigsten Erkenntnisse zu dem Thema?
Also ich habe heute eigentlich zwei Erkenntnisse. Die erste ist, Unternehmen müssen Upskilling als Priorität wirklich auf hoher Ebene etablieren, weil lebenslanges Lernen einfach keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Und die zweite Erkenntnis, die ich habe, da geht es um die Führungskräfte, dass die selbst auch ihre eigenen Kompetenzen ausbauen müssen, damit sie überhaupt den Kompetenzaufbau innerhalb ihrer Teams stärken können und auch Weiterbildung dann als Teil der Unternehmenskultur verankern können.
Ja, das sehe ich auch so. Also Management-Know-how alleine reicht da, glaube ich, nicht aus. Und vielleicht in Ergänzung dazu noch, die Zukunft verlangt einfach nicht mehr nur fachliche, sondern wirklich auch überfachliche Kompetenzen und die KI-Themen, die sind dabei gerade besonders dynamisch, wie wir ja gerade beobachten. Welche Fähigkeiten werden bald der Vergangenheit angehören? Welche werden wir überhaupt noch brauchen in der nächsten Zeit? Also ich glaube, das erfordert von uns eine ständige Anpassung und Lernbereitschaft.
Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich Unternehmen dann aufstellen werden. Vor allem, wie du gesagt hast, hinsichtlich dieser ganzen KI-Themen, die ja gerade explodieren. Und ich bin echt gespannt, wie die sich strukturieren, um dann auch den Herausforderungen von morgen begegnen zu können. Und da würde ich gerne mit dir vielleicht im kommenden Jahr nochmal drüber sprechen und das genauer unter die Lupe nehmen, was da eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist.
Das sollten wir tun, sehr gerne.
Spannende Ansätze, wie Unternehmen das Problem mit dem Mangel an Fachkräften teilweise lösen könnten. Upskilling ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Horvath Talk.